Guten Morgen wünsche ich mit all der Kraft, die mir um diese Uhrzeit, ein Montagmorgen um 5 Uhr, zwinker, zwinker, gegeben ist. Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Ausgabe von Okay Müd, eurem Lieblingsblick in die neue Woche. Wir gucken uns hier an die neuesten und anstehenden Releases von Spielen der etwas kleineren und mittelgroßen Gangart. Große Titel ignorieren wir einmal mal geflissentlich weg, nicht aus Ignoranz, sondern weil die haben ja schon genug Bühne, die haben schon genug Aufmerksamkeit und genug Podcasts und Fachwebsites und Sonstiges, die über diese Spiele berichten. Und deswegen werde ich auch jetzt nur mit einem Satz anerkennen, dass jetzt in dieser Woche vom 23. bis zum 1. März es zu einem Release kommt, auf den ich mich durchaus freue, und zwar das neue Resident Evil. Ja, ich bin gespannt. Keine übermäßigen Erwartungen, aber mal gucken, mal schauen, gucken wir mal. Das aber nur am Rande. Nein, hier geht's heute um, wie gesagt, die kleineren und mittelgroßen Spiele, die drohen unterzugehen. Jede Woche, ich weiß nicht, wer von euch die Zahlen vor Augen hat, aber erscheinen alleine auf Steam zwischen 200 und 300 neuen Spielen. Und da ist es ja wirklich schier unmöglich, eine Übersicht zu behalten, auch für Menschen wie mich, die den ganzen Bums beruflich machen. Und deswegen gibt es dieses Format hier und deswegen erscheint auch heute mal wieder für alle Menschen draußen, die das hören möchten, eine neue Folge Okay Müd. 5 Spiele, die diese Woche erscheinen, habe ich mir rausgesucht, die in meinen Augen ganz besonders interessant erscheinen. Außerdem ein weiteres Spiel unter der Kategorie oder in der Kategorie vielmehr seltsamster Titel der Woche. Ein Spiel, das heraussticht, dieses Mal aus ganz besonderen Gründen, auch das werde ich nennen. Und schließlich werfen wir noch einen kleinen Blick in die Woche bei Okay Cool und was hier alles so an Podcasts wieder auf euch wartet. So, ansonsten bleibt eigentlich nur noch ein Hinweis, fällt mir gerade rein und so weiter. Heute, am heutigen Montag, liebe Leute, kleiner Shoutout, erscheint mal wieder eine neue Ausgabe von Okay Cool 3000, dem monatlichen Heftchen, das ich ganz alleine befülle und designe. Ein Heftchen, das man leider noch nicht in die Hand nehmen kann, das aber immer jeden Monat als PDF erscheint. Richtig schön designt, wie so eine Spielezeitschrift der Mid-80er, nur in Farbe. Alles ganz toll gemacht, mehrseitig, so 14 bis 20 Seiten im Schnitt. Und darin findet ihr Spielekritiken, Festplattenneuzugänge, aktuelle Neuigkeiten, Kurzkritiken, Langkritiken, Kolumnen, Interviews und. Alles exklusive Inhalte, die, Achtung, komplett gratis sind. Das ist so eine Art Newsletter plus, ein aufgebohrter Newsletter. Es ist ein richtiges Monatsmagazin. Das schreibe ich, wie gesagt, und fülle ich jeden Monat aufs Neue neu, ganz alleine und voller Stolz. Und ihr da draußen könnt und sollt es, um Gottes Willen, bitte auch lesen. Wie kommt ihr dran? Ist eigentlich ganz einfach. Erstmal, wenn ihr Supporter seid von Okay Cool, bekommt ihr das automatisch per Mail zugeschickt, sobald es erscheint. Heute im Laufe des Montags, dann sollte das passieren. Wenn ihr kein Supporter seid, aber auf der Mailingliste steht, bekommt ihr auch direkt eine Mail mit Hinweis zum Release. Link zur Mailingliste findet ihr in der Folgenbeschreibung. Oder ihr geht ganz old-fashioned auf die Webseite von Okay Cool und klickt unter dem Menüreiter Okay Cool 3000 alle 5 Minuten auf Aktualisieren und hofft, dass ihr mitbekommt, dass dieses Magazin draußen ist. So, kleiner Hinweis von mir an dieser Stelle. Die anderen Ausgaben sind natürlich auch alle archiviert auf der Webseite. Viel Spaß damit. Und nun, apropos, starten wir rein in eine neue Ausgabe von Okay Müd. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beginnen die Woche mit dem 24. Februar, denn hier erscheint das erste Spiel auf meiner Liste für den PC. Übrigens, habe ich ganz vergessen in der Anmod zu erzählen, alle Spiele, selbstverständlich, sind natürlich in der Folgenbeschreibung aufgelistet. Nochmal, könnt ihr euch angucken. Also, 24. Februar für den PC erscheint ein Spiel, das sich in einem Genre tummelt, das da draußen eine riesige Popularität gewonnen hat in den letzten Jahren, muss man mittlerweile ja schon sagen. Und zwar heißt das Spiel Last Mage, der letzte Magier, und ist ein, Achtung, Vampire Survivors-like. Also ein Spiel, in dem wir eine Figur rumsteuern in irgendeiner Spielwelt, dazu gleich mehr, die greift automatisiert Gegner in der Nähe an. Man sammelt Erfahrungspunkte wortwörtlich auf, kann dann regelmäßig neue Fähigkeiten freischalten. Es werden natürlich immer mehr und immer mehr Gegner. Es wird immer schwieriger und immer schwieriger. Und je nach Spiel und je nach Variante endet dann eine Runde nach 20 Minuten oder nach 30 Minuten oder mit einem riesen Bosskampf. Dann wird alles ausgezählt. Man kriegt nochmal ein dauerhaftes Level up und dann geht's wieder rein. Da gibt's ganz, ganz, ganz viele Spiele dieser Art mit leichten und leichteren Abwandlungen, je nachdem, wohin man schaut. Ich habe hier eines gefunden mit Last Mage, das mich trotz der Fülle an Auswahl in diesem Genre-Spielregal wirklich ganz dolle reizt. Das meine ich ganz ernst. Es fängt eigentlich schon beim Schauplatz an. Wir befinden uns hier nämlich in so einer Art Fantasy-Mittelalter. Es gibt also Skelettkrieger und Goblins und Orks und Trolle. Und wer mich kennt, weiß, es ist einfach geil. Ich krieg davon einfach nicht genug. Dann sieht diese Optik auch noch aus wie eines meiner absoluten Herzensspiele. Zumindest erinnert es daran. Nämlich ein Look, den ich beschreiben würde als comicartig, düster, aber auch realistisch inspiriert, leicht überzeichnet und alles in allem irgendwie reminiszierend an, Achtung, Darkest Dungeon. Kennt man vielleicht, auch ein Dungeon Crawler, vor langer Zeit erschienen, Teil 1 und Teil 2, hat einen besonderen Look, ist schön anzusehen, nicht zu ernst, aber auch nicht zu leichtherzig, gedeckte Farben, toll. So, das war es aber noch nicht an Besonderheiten, es geht noch weiter. Es gibt noch eine weitere Sache, die dieses Spiel anbietet, auch entlehnt aus anderen Vampire Survivors-like, aber hier eben kombiniert mit dem Look, so kann man es in der Form nirgendwo anders spielen. Es gibt ein Inventar, in dem man Gegenstände aufsammelt während des Runs. Das Besondere ist jetzt, dass dieser Rucksack limitierte Inventarplätze hat und man sich so beim Spielen wirklich überlegen muss, welche Upgrades nehme ich mit, welche lasse ich liegen und welche Kombinationen kriege ich hin oder welche Synergien mit dem Kram, den ich aufgesammelt und mitgenommen habe. Das ist deswegen was Neues auf eine Weise und interessant, weil normalerweise in diesen Spielen es üblich ist, dass man einfach dauerhaft Upgrades aufsammelt bis zu einem bestimmten Limit und die ergeben dann untereinander Synergien, aber man hat nicht diesen Zwang, Platz zu sparen, beziehungsweise Platz mit guten Absichten zu vergeben, die man zur Verfügung hat. Normalerweise sammelt man einfach Upgrades, irgendwann sagt das Spiel, yo, du hast genug, und dann war es das. Hier hat man ein wirkliches Management mit einem Rucksack, wo man auch Sachen wieder rausschmeißen kann. Und das reicht mir ehrlich gesagt schon, um zu sagen, yo, das gucke ich mir an. Erscheint als Early Access Titel und wird entwickelt von einem Studio namens Weird Johnny, seltsamer Johannes, ein Indie-Entwickler, den ich bisher noch nicht kannte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich wollte es an dieser Stelle mal erwähnen. Haben. Last Mage, 24. Februar für den PC. Am gleichen Tag möchte ein weiteres Spiel auf unsere Festplatte hüpfen, das mir sehr interessant vorkommt. Und zwar ein Spiel namens Emberbane. Erscheint ebenfalls am 24. Februar. Jetzt allerdings für PC, Switch, PlayStation und Xbox und bestimmt auch für den Amiga. Das ist gelogen, wollte nur einen kleinen Gag machen. Emberbane ist ein Metroidvania-Abenteuer, verknüpft also Platforming mit fordernden Kämpfen einer Fantasy-Pixel-Welt und nimmt sich dabei sehr ernst. Ich möchte mal, um das zu belegen, zitieren aus der offiziellen Steam-Beschreibung, und zwar heißt da folgendes: Asche und Lied, Krone und Ketten, Elsinor hat beiderlei behalten, einst ein Thron des Gelöbnisses und der Fülle, jetzt nur noch eine Wüste aus Glut und Gräbern. Aus diesen Ruinen werdet ihr euch erheben. Ihr seid Ophelia, ein einsames Waisenkind, ein geborgter König, ein unsterbliches Versprechen, eine Kriegerin im Feuer geprägt, von Verrat heimgesucht und doch von ihren Fesseln ungebrochen. Und so weiter und so fort, Zitat Ende. Holy shit, also wenn das mal nicht episch klingt, fast schon zu episch vielleicht, da bin ich neugierig drauf. Also ein Metroidvania-Platforming-Spiel, das sich sehr ernst nimmt und in mir ja einen Knopf drückt, der zuletzt liebevoll gerieben wurde von Matthias Rosenkranz und von Hollow Knight. Hollow Knight sieht anders aus als Emberbane. Wie gesagt, Emberbane ist sehr viel pixeliger, sehr viel fantasiger als ein Hollow Knight, aber sie sind beide in derselben Stoßrichtung mit ihrer Spielart unterwegs, so kann man sich das vorstellen. Forderndes Herumhüpfen, fordernde Kämpfe und zwischendurch sammelt man noch Kram auf. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine Besonderheit, die mich besonders neugierig macht. Man sammelt Kram auf, aber nicht nur irgendwelchen, sondern Reliquien. Und jetzt passt mal auf. Es gibt in diesem Spiel unterschiedliche Reliquien. Das sind einfach Items, die man aufsammelt und behält. Und diese Reliquien sind unterschiedlichen Schulen, Philosophien zugeschrieben. Und zwar sind das Elementarschulen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und diese Schulen bieten komplett unterschiedliche Bewegungsmuster an. Das bedeutet, wenn ich jetzt spiele und ausschließlich aufsammle Reliquien der Schule Erde, schalte ich nach und nach den kompletten Bewegungsapparat in Kampf und Plattforming frei, den mir das Element Erde anbietet. Genauso ist es mit Feuer, Wasser und Luft. Das bedeutet, man kann sich im Grunde den eigenen Bewegungsapparat selbst während eines Runs zusammenstellen. unklar ist, das weiß ich einfach nicht, ob man von allen Schulen durcheinander gemischt sammeln kann, ob man Dinge auch wieder ablegen kann, das weiß ich nicht, das geht nicht aus der Spielbeschreibung hervor, aber das alleine finde ich schon spannend genug, um mir das mal näher angucken zu wollen, die Tatsache, dass man sich den eigenen Bewegungsapparat zusammenstellt während des Runs, das finde ich cool. Und übrigens nicht nur ich habe nachgelesen, 70.000 Menschen haben das Ding bereits auf die Wishlist geknallt. Es scheint also ein Interesse zu geben und auch interessant, apropos, das Entwicklerstudio hinter diesem Spiel heißt Hamlet Games, Hamlet Spiele, und stammt aus der Türkei. Ich habe noch nicht viele Spiele auf der Linse gehabt, die aus der Türkei kommen, aus Istanbul, wurde 2021 gegründet und das hier ist deren Debüt. Also viel Erfolg und good luck für den Start nach Türkei. Oh, um Gottes Willen, Grammatik. In die Türkei. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen so mit dem Fernseher gerade ist, aber auf meinem läuft momentan voller Begeisterung natürlich die Serie Night of the Seven Kingdoms oder so ähnlich, die Geschichte von Sir Duncan und Egg, die Game of Thrones Auskopplung. Große Empfehlung, wer es noch nicht schaut, bitte tut es. Es macht wirklich sehr viel Spaß, wenn man mit dem Kram was anfangen kann. Und deswegen schaue ich auch einigermaßen aufgeregt auf dieses weitere Spiel, das ich euch vorstellen möchte und das am 25. Februar für PC erscheint als Early Access Titel. Nach dem Full Release soll es auch noch für die Switch, PlayStation und Xbox kommen. Und zwar spreche ich von Nested Lands. Das ist ein Mittelalter-Rollenspiel, in dem wir ein Dorf aufbauen, verwalten und auch verteidigen müssen. Aber jetzt kommt der Clou und auch der Grund, warum ich an Game of Thrones denken musste. Man spielt es nicht wie ein Management-Spiel oder eine Wirtschaftssimulation aus der isometrischen Perspektive, entrückt wie eine Gottesgestalt, sondern Third Person. Man ist mittendrin. Man ist der laufende Bürgermeister, der kämpfende Ritter, der die Leute verteidigt, neue Bauern rekrutiert, guckt, dass die auch machen, was sie machen sollen, auf Jagd geht, Gegner abwehrt und so weiter und so fort. Eine riesen immersive Geschichte, wenn alles klappt. Man kann das Ding im Multiplayer mit Freunden spielen oder auch alleine, was ich auch ganz besonders interessant finde als Info. Der Knackpunkt an der Sache ist natürlich jetzt, wie gut die KI vor allem sein wird, die sich dann mit uns dieses Lager teilt, die unsere Untergebenen sind, wie sinnvoll und gut die ihre Aufgaben verteilen, ob die auch wirklich machen, was wir von denen wollen, ob die sich einigermaßen realistisch durch dieses wachsende Dorf bewegen. Nichtsdestotrotz in der Anlage hochinteressant, eben ein Mittelalter-Rollenspiel, eine Social Sim fast schon, mit einem realistischen Look, mit einem realistischen Klang. Wir haben viele dieser Spiele in den letzten Jahren gesehen, auch gerade während der Pandemie, mit einem sehr leichtherzigen Look, mit einer comicartigen Präsentation. Das hier geht eher in die Richtung eines Männerlords oder eines Bannerlords oder was auch immer. Interessiert mich sehr. Early Access Release wird entwickelt von 1M Bits Horse. Ich glaube, ich habe mich hier verschrieben. Irgendwie so heißt das Studio. Kommt aus den USA. Die haben davor Spirit of the Land gemacht, ein Live-Sim-Rollenspiel. Kannte ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Aber Nested Lands, das sieht hochinteressant aus, wenn man drauf steht. So, und jetzt, Freunde, müssen wir mit einigen Gefühlswallungen kämpfen und zurechtkommen, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Ich mach's mal chronologisch. Ich spreche von einem Spiel, das am 26. Februar für den PC erscheint und genau die Knöpfe drückt, die ich eigentlich gedrückt haben möchte. Das Spiel heißt Fall of an Empire und ist im Grunde ein Crusader Kings 3, nur mit so einer Fantasy-Antike als Schauplatz. Also Globalstrategie von Personen getragen, die in dieser Welt die Hauptrolle spielen. Man spielt es wie ein Strategiespiel, aber ganz zentral sind die einzelnen Individuen unseres Reichs, die Beziehungen haben, Werte, Charaktereigenschaften, Ziele und Motive. Großartig an der Stelle nochmal die Empfehlung, bei Okay Cool Spielt haben Andreas Moizzi und ich Crusader Kings 3 in Tagebuchform 6 Folgen lang gespielt. Großartig, es hat viel Spaß gemacht, das nur am Rande, ist für alle Supporterinnen und Supporter verfügbar. Ich hätte richtig Lust auf Fall of an Empire. Erinnert mich auch so ein bisschen an Imperator von 2019, das Globalstrategiespiel von Paradox, die ja auch Crusader Kings gemacht haben, das allerdings wenig erfolgreich war, auch das letzte große Update im Frühjahr 2025 bekommen hat und so ein bisschen als zurückgelassen gilt. Da sind einige Dinge schiefgelaufen. War auch noch nicht so bilderreich und so personenzentriert wie Crusader Kings 3. Fall of an Empire geht für mich in die genau richtige Richtung. Da hätte ich richtig Lust drauf, ein Alternativspiel zu den Paradox-Global-Strategiespielen. Viel grübeln, viel nachdenken, so ein Fantasy-Antike-Reich großziehen. Toll. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen Ding und das leider senkt bei mir jegliche Euphorie. Und zwar wird es in diesem Spiel recht präsent KI-generierte Inhalte geben. Das ist ein Hinweis, den der Entwickler, dazu gleich mehr, selbst anbietet auf der Steam-Webseite. Und zwar wird zum einen ein Language Model angeboten, um Quests, die sich im Spiel ergeben für uns, auch zwischen den einzelnen Personen, Aufträge, um die zu generieren aus der KI heraus, aus dem Large Language Model. Zum anderen wird auch generative KI benutzt, um einige 2D-Texturen und Assets zu erstellen. Promomaterial wird von KI erstellt und auch einige Elemente im User Interface im Spiel selbst. Das heißt, auf allen Ebenen, inhaltlich, narrativ, wie auch in der Präsentation und in der Vermarktung, gibt es den Einsatz von KI. Und das ist etwas, wo ich für mich eine Grenze ziehe und sage, das mag ich nicht. Ich will das nicht in meinem Spiel haben, aus vielen Gründen. Nicht zuletzt auch, weil ich so nicht wirklich den Eindruck habe, das Spiel eines Menschen zu spielen, sondern das ist halt Maschinenscheiße. Das ist halt meine persönliche Perspektive darauf. Trotzdem wollte ich das Spiel hier anbieten und mal vorstellen, falls einige von euch da draußen weniger strikt damit umgehen und sich dafür eigentlich interessieren würden, zumal, und jetzt komme ich nochmal zu dem Entwickler, hinter dem Spiel tatsächlich nur eine Person zu stecken scheint, und zwar Joey Gibbs aus Melbourne, der diese KI einsetzt, weil, wie er in einem Interview sagt, er sonst dieses Spiel gar nicht umsetzen könnte. Er kann nicht selbst alleine ein globales Strategiespiel machen, wenn er nicht die KI benutzen würde, gerade für diese Questgenerierung. Wo ich davor sitze und mir denke, ja, einerseits verstehe ich das, ist scheinbar ein gutes Hilfsmittel für dich, andererseits, warum machst du dann so ein Spiel alleine? Warum KI? Ich habe da große Probleme mit. Ich habe vor einiger Zeit ja auch eine Audio-Doku zu dem Thema produziert, kann man sich überall anhören, hier bei OKCOOL. Es beschäftigt mich. Ich muss für mich sagen, trotz aller Euphorie zu dem Schauplatz und der Spielidee, kann und will es so nicht spielen, aber ich möchte es an der Stelle hier mal anbieten, falls jemand von euch Interesse daran hat, Fall of an Empire am 26. Februar. Weg von der KI und hoch in den fiktiven Himalaya geht's jetzt mit Lazara, wie auch immer, es ist verlinkt in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch die Schreibweise nochmal angucken. Eine wirklich tolle Aufbau- und Wirtschaftssimulation à la Anno mit diesem besonderen Schauplatz eben als Twist. Wir sind im hohen Himalaya und müssen dort eine möglichst florierende Himalaya-Siedlung aufbauen. Und hier hat man die besondere spielmechanische Herausforderung, dass man in verschiedenen Höhenregionen entlang eines Berghügels auf unterschiedlichsten Plattformen und Plateaus arbeitet und siedelt und aufbaut und wirtschaftet. Und in diesen verschiedenen Höhenregionen wachsen auch nur unterschiedliche Dinge, die man ernten kann. Verschiedene Bevölkerungsgruppen bevorzugen unterschiedliche Höhenregionen. Im Grunde so ein bisschen die Analogie zu den Inseln von Anno mit unterschiedlichen Klimazonen, unterschiedlichen Anbaugebieten und all dieser Kram. Warum weiß ich schon, dass das toll ist? Ganz einfach, das Spiel ist eigentlich schon erschienen im April 2024 und zwar als Early Access-Titel. Ich habe mir den damals direkt geholt und gespielt und war sehr, sehr angetan. Und jetzt am 27. Februar eben kommt es zum Full Release für PC, Switch, die PlayStation und die Xbox. Ich bin wirklich ganz besonders angetan von diesem Spiel. Auch mal toll, ein Spiel, eine Aufbau- und Wirtschaftssimulation zu erleben, die keine Kolonialnote hat, wie eben die Anno-Spiele so leidlich, sondern vor allem mit Wetterkatastrophen arbeitet, eben diese unterschiedlichen Höhenbereiche anbietet für die spielmechanische Tiefe. Es fühlt sich sehr angenehm, frisch, anders, neu an und ist außerdem durch den Schauplatz im Himalaya also wirklich einfach wunderschön anzusehen. Von hier aus kommen wir zum seltsamsten Titel der Woche noch und dieses Mal ist es ein Titel, der aus einem ganz besonderen Grund seltsam ist, nämlich er ist lächerlich ambitioniert, wiederum von einer Person gestemmt, dieses Mal allerdings ohne den Einsatz von KI, und zwar spreche ich von dem Spiel Rise of Piracy, 24. Februar erscheint für den PC. Und ist, jetzt haltet euch fest, eine Mischung aus Anno, Sid Meier's Pirates und ein Spiel, das ich erst auf Nachfrage, dazu gleich mehr, kennenlernte. Und zwar Cutthroats, Terror on the High Seas, ein Spiel aus den Spätneunzigern, hieß oder heißt in Deutschland Unter schwarzer Flagge. Ja, auch so ein Spiel, wo du rumfährst mit deinen Schiffchen, Siedlungen angreifst, deine eigene Flotte vergrößerst und manchmal auch an Land gehst und noch Leute kaputt haust. Das ist quasi damals das Spiel gewesen. Und ehrlich gesagt, so weit weg davon ist Rise of Piracy auch nicht. Hier geht es darum, in der Karibik im Zeitalter der Entdeckung eine zunächst kleine Schiffsflotte von Insel zu führen und dann entweder durch tolle marktstrategische, diplomatische Entscheidung an Gold zu gewinnen oder einfach Städte zu überfallen, Schlachten zu schlagen, entweder von Schiff aus oder man geht an Land oder tatsächlich auch mit Indigenen zu verhandeln, Beziehungen aufzubauen, Fraktionen auf die eigene Seite zu ziehen. Da steckt eine ganze Menge drin und stammt, und deswegen ist es seltsam und verstörend, von einer einzigen Person. Ein Typ namens John, der lebt in Irland, der macht dieses Spiel und Ich habe das gesehen, dieses Spiel, und dachte mir, okay, erstens, ich bin sehr interessiert an diesem Titel. Das klingt ja also irgendwie so seltsam unrund und gleichzeitig auch interessant. Ich muss mir das angucken. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, ist ja auch ein interessanter Schauplatz. Karibik, auf den Screenshots sieht man, wie da auch irgendwelche Kolonialarmeen an Land gehen und indigene Armeen wegschnetzeln, wie wir es aus der Kolonialgeschichte selbst ja auch kennen. Und dann dachte ich mir, boah, ich glaube, ich möchte ihn mal ein paar Fragen stellen, dem Typen, und wissen, wie der so tickt. Und dann habe ich ihm tatsächlich ein paar Interviewfragen geschickt. Ich habe ihn kontaktieren können. Er hat mir geantwortet und mir auf einige meiner Fragen geantwortet. Das Interessanteste aus diesem kleinen Interview möchte ich hier mal herausziehen und verraten. Es ist also tatsächlich ein Solo-Projekt, das er aus einer ganz großen Leidenschaft heraus begonnen hat. Sein Lieblingsspiel war und ist eben dieses ominöse Cutthroats Terror on the High Seas. Und er wollte sowas schon immer machen. Der ist eigentlich Web-Developer, aber hat jetzt vor einigen Jahren gesagt, komm, ich versuche mir das mal beizubringen und mach das einfach mal. Ich schule um auf Software-Engineer und mache jetzt mein eigenes Spiel. Er hat dann ganz lange alleine und auch nach Feierabend an diesem Spiel gearbeitet, bis dann tatsächlich ein ganz bekannter Publisher auf ihn aufmerksam wurde, nämlich Microprose, den kennt man. Die bringen auch viele Spiele raus, die eine Retro-Ästhetik haben oder auch ein Retro-Gameplay, und irgendwie passt es ja hier ganz gut rein. Und mit denen arbeitet er zusammen, die helfen ihm bei der Vermarktung natürlich, aber auch bei der Entwicklung, wenn mal Fragen sind. Und was ich ganz spannend fand, ich habe ihm dann die Frage gestellt, wie ist es denn mit dem Schauplatz nochmal? Die Recherche, hast du da Sorge, irgendwelchen Leuten auf die Füße zu treten, wenn du da Indigene wegschnetzeln kannst? Und wie machst du das? Und hat er darauf geantwortet, was ich sehr interessant fand, der hat noch nie diese Frage gestellt bekommen. Er versucht einfach jeden kontroversen Kram rauszulassen. Und das finde ich echt spannend, die Antwort. Weniger, was er da sagt, sondern was das impliziert. Das bedeutet, dass der Publisher Microprose, die sind ja wirklich Profis und schon lange mit dabei im Business, kein einziges Mal John die Frage gestellt haben, hey, wie machst du das eigentlich, so ein Kolonialspiel, wo du Siedlungen überfällst, Indigene versklavst und mit denen machst, was du möchtest, wenn du kannst? Hast du da mal überlegt, dass das auch etwas Sensibilität verlangen könnte? Hat da offenbar niemand gefragt. Das stelle ich nur mal so hin. Fand ich interessant. Naja, interessanter Typ, interessantes Spiel. Verstörend, dass er das alles alleine macht, weitestgehend. 24. Februar. Wer Bock auf sowas hat, herzlich willkommen. Nun zum Abschluss, liebe Freundinnen und Freunde, schauen wir nochmal in die Woche bei OKQ rein und welche Podcasts auf alle Supporterinnen und Supporter bei Steady warten. Zum einen haben wir da den Dienstag eine neue Staffel. OKQ holt nach, kurz nach der letzten, beginnt. Es ist jetzt noch einige Tage erst her, dass ich Hollow Knight erfolgreich bezwungen habe. 3 Podcasts sind dazu erschienen. Ich habe mir geschworen, nie wieder ein so schweres Spiel zu spielen. Und ich kann euch sagen, die Wahl jetzt fiel auf ein Spiel, wo ich mir richtig den Arsch gebissen habe. Ich dachte kurz, ich bin auf den Geschmack gekommen nach Hollow Knight. Aber dann stellte sich heraus, es war nicht die beste Idee, von Hollow Knight direkt zu diesem Spiel zu gehen. Soll ich es verraten? Ja, ich verrate es einfach mal. Als nächstes werde ich nachholen Sekiro Shadows Die Twice, das From Software-Spiel, das ich nie wirklich weit gespielt habe. Es war mir immer zu schwer. Jetzt wage ich es nochmal, beflügelt von Hollow Knight. Ja, also könnt ihr euch drauf freuen. Ich mache das gemeinsam mit Robin Schweiger von Hooked, ein guter Freund von mir, und er kennt und mag dieses Spiel sehr. Das wird hochinteressant. Das beginnt am Dienstag. Für alle Supporterinnen und Supporter, begleitet mich gerne bei dieser Reise. Und schließlich am Freitag erscheint eine neue Ausgabe von OK Cool bespricht, wo ich gemeinsam mit Rainer Siegel aus dem OK Cool Team, ein hervorragender Journalist aus Österreich, sprechen werde über ein Spiel, auf das wir uns beide wirklich jämmerlich gefreut haben, nämlich Menace, ein Taktikspiel, das neue Spiel der Overhype Studios aus Hamburg, die vor 10 Jahren Battle Brothers gemacht haben und jetzt eben nachliefern, ein hochkomplexes Taktikspiel in der Sci-Fi-Welt, das ganz viele Lorbeeren schon geerntet hat, und wir haben mal genauer drauf geschaut und uns die Frage gestellt, taugt das wirklich was oder ist das was anderes? Ominös, lassen wir offen. Freut euch drauf, Freunde. Drückt mir die Daumen für alles. Ich drücke sie zurück für euch. Passt auf euch auf. Danke fürs wieder und nochmalige Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich drauf. Und nicht vergessen, OK Cool 3000 erscheint heute. Ich kontrolliere, wer es nachgelesen hat. Es ist alles klausurenrelevant. Tschüss!